Guten Abend allerseits. Schön, euch zu sehen. Wir sind im Buch der Offenbarung des Johannes und lesen gemeinsam durch dieses Buch hindurch. Und Gott hat uns eine wunderbare Verheißung gegeben. Er sagt in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Jesus ist auf wunderbare Weise als auferstandener Herr Johannes begegnet, mittendrin in der Trübsal, in der Verfolgung, in der Einsamkeit, in der Bedrängnis. Und diese Schrift ist auch gerade geschrieben, oder dieses Buch ist gerade geschrieben an die Gemeinde als Ermutigung in Verfolgung, in Bedrängnis. Sie ist geschrieben zur Ermutigung und zur Ermahnung für die Gemeinde Gottes, dass sie durchhalten, dass sie ausharren. Und Jesus macht deutlich, dass er alle Gemeinden im Blick hat. Wir sehen unsere Gemeinde, wir sehen unser eigenes Leben, aber Jesus sieht jedes einzelne Leben. Er sieht in jedes Leben eines jeden Menschen hinein. Er kennt dich von Anfang an. Er kennt dich noch bevor du geboren warst. Von Mutterleib an kennt er dich, weiß um dich. Und er kennt deinen Lebensweg auch in der Zukunft. Er weiß, wie es ausgeht. Wie er sich offenbart, Johannes. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe alles in meiner Hand. Ich habe alles im Griff. Er kennt dein Leben durch und durch. Er kennt uns als Gemeinde auch. In jeder dieser 7 Briefe sagt er, ich kenne deine Werke. Er erscheint Johannes als derjenige, der mit den Feuerflammen Augen, der alles durchdringt, alles durchleuchtet. Du kannst ihm nichts vormachen. Er durchleuchtet jede Maske. Er schaut auf den Grund. Und ich muss sagen, für mich ist es zum großen Segen geworden. Für manchen Menschen mag das angstbehaftet sein. Für mich ist es ein Segen geworden, dass ich weiß, Jesus kennt mich durch und durch. So wie David es im Psalm 139 beschreibt. Na, Gott, du kennst mich durch und durch. Du kennst mein ganzes Leben. Und er sagt es mit einem Ton der Geborgenheit. Du hältst deine Hand über mich, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und gleichzeitig ist es auch für uns, die wir geborgen sind, die wir sicher sind, die wir dankbar sind, dass Jesus alles kennt in unserem Leben. Für uns ist es auch manchmal wichtig, sich das vor Augen zu rufen, dass wir ehrfürchtig sein sollten. Dass wir Ehrfurcht haben sollten vor diesem Gott, der alles sieht, alles durchschaut, alles kennt. Es sollte uns demütig machen. Und wenn wir hier, wie gesagt, die 7 Gemeinden sehen, dann sehen wir 7 sehr unterschiedliche Gemeinden. Und Jesus hat zu jeder Gemeinde etwas ganz anderes zu sagen. Die Botschaft ist immer etwas anders. Und doch ist es immer eigentlich dieselbe Botschaft. Es geht immer um dasselbe. Es geht darum, wie Jesus gesagt hat, bleibet. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und so sind diese 7 Sendschreiben immer wieder dieser Ruf, ganz nah zurück zu Jesus zu kommen. Ganz nah wieder heranzurücken an sein Herz. Das eigene Herz zu öffnen für Jesus. ihm Raum zu geben, dass er den Mittelpunkt einnimmt, das Zentrum ist unseres persönlichen Lebens, das Zentrum unserer Gemeinden, dass ihm unsere Liebe zukommt, dass es nicht eine unpersönliche, indirekte Beziehung ist, sondern eine ganz persönliche, direkte Beziehung. Jesus hier in unserer Mitte, das ist wirklich das größte Geschenk, was wir haben, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in unserer Mitte gegenwärtig ist, dass er in uns lebt, in unserem Leib, in unserem Leben. Und jetzt sind wir schon beim sechsten Brief, den Jesus sendet, diesmal an die Gemeinde in Philadelphia, in Kapitel 3, Vers 7. Und ich bringe es immer wieder in Erinnerung, auf der einen Seite sehen wir eine Entwicklung in diesen sieben Sendschreiben und wir sehen zuerst eine Entwicklung, wo die Gemeinde den Kern verloren hat. Sie ist in allem treu geblieben, aber sie hat die erste Liebe verloren. Und Jesus ruft zur Buße. Dann kommt die Bedrängnis, die tatsächlich das auch bewirkt, dass näher herangezogen werden an Jesus. Denn wenn wir Bedrängnis, Verfolgung, Leiden erleben, dann sind wir Jesus näher. Warum? Weil Jesus auch gelitten hat, bedrängt und verfolgt war. Wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, wenn wir richtig gut drauf sind, wenn wir stark, gesund und erfolgreich sind, dann sind wir Jesus gar nicht so nahe. Wir sind ihm da nahe, wo wir durch Leiden gehen, wo wir durch Verfolgung, durch Bedrängnis gehen. Da sind wir Jesus nahe, da ist Jesus uns nahe. Gott hat gesagt, ich bin denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Er ist uns nahe und wir sind ihm nahe. Deswegen lässt er manchmal diese Dinge zu in unserem Leben. Bedrängnis, Verfolgung, Not. Damit wir ihm näher kommen, damit diese Liebe wieder in Gang gesetzt wird. Und dann sehen wir, dass so viel Gutes entstanden ist in den nächsten beiden Gemeinden, so viel Lobenswertes, was Jesus findet. Und ja, in der Gemeinde Thyatira spricht er von der Liebe, die da ist. Aber wir sehen aber auch einen schleichenden Einfluss von Irrlehre, von falscher Lehre, die sich mehr und mehr ausbreitet, bis dahin, dass tatsächlich in Thyatira Jesus sehr harte Worte auch findet für eine Gemeinde, die eigentlich sehr lobenswert ist, gleichzeitig sehr harte Worte des Gerichts und des Bußrufes findet. Und dann die Gemeinde in Sardes. Eigentlich der Höhepunkt dieser negativen Entwicklung. Eine Gemeinde, die den Namen hat, dass sie lebt, aber die tot ist. Aber wir haben gesehen, dass Jesus diese Gemeinde nicht verloren gibt. Er sagt nicht, ich bin fertig mit euch. Nein, gerade das, was ja eigentlich tot ist, der glimmende Docht, der abgebrochene oder das geknickte Rohr. Er bricht es nicht ab, er löscht den Docht nicht aus. Nein, vielmehr will er durch seinen Geist diese tote Gemeinde wieder zum Leben erwecken. Und so sehen wir in der sechsten Gemeinde ein Wunder geschehen. Das ist Philadelphia. Das ist die erweckte Gemeinde. Das ist die treue Gemeinde. An der gibt's nichts auszusetzen. Jesus kritisiert diese Gemeinde nicht. Und das ist selten. Es ist ein Wunder Gottes, was er getan hat. Wie gesagt, man kann diese Entwicklung sehen, aber wir wissen auch, okay, diese Gemeinden, sie haben gleichzeitig nebeneinander bestanden. Und sie bestehen auch heute gleichzeitig nebeneinander. So wollen wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt. hier, was er dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibt. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt niemand und niemand wird öffnen. Jesus stellt sich immer selber vor am Anfang des Schreibens als derjenige, der das Schreiben verfasst hat. Wir kennen das auch aus den anderen Briefen. Und er betont dabei etwas von seiner Erscheinung als Auferstandener. Er zeigt etwas auf, was dann wichtig ist auch für das Schreiben an die jeweilige Gemeinde. Er bezieht sich meistens auf bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Merkmale, die Johannes beschrieben hat in der Erscheinung, die er gesehen hat in Kapitel 1. Hier in dem Schreiben an Philadelphia ist aber auffällig, dass er fast gar nicht auf diese Erscheinung Bezug nimmt. Eher in einer übertragenen, allgemeineren Weise. Dies sagt der Heilige, sagt er. Ja, es ist der Heilige, der Johannes erschienen ist. Das wurde dort nie so ausgedrückt, aber es ist der Heilige. Und wer oder was ist der Heilige? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaoth, Jahwe, der Gott Israels. Dass Jesus sich hier als der Heilige vorstellt, macht ganz klar deutlich, dass Jesus seine Gottheit betont. Er ist Gott, heilig, er ist Gott, heilig, heilig, heilig. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist der Heilige, das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Es ist nicht irgendwie nur ein Teil seiner Persönlichkeit, sondern es ist sein Wesen, ist, dass er heilig ist. Und diese Heiligkeit bedeutet, er ist so anders als du und ich. Er ist so anders als diese Welt. Er ist unvergänglich. Diese Welt, wir sind vergänglich. Er ist gerecht. Durch und durch gerecht. Wir sind ungerecht. Er ist ohne Sünde, ohne Makel, ohne Flecken. In unserem Leben, so sehr du dich auch anstrengst, du wirst nicht lange mit der Lupe suchen müssen. Du wirst den einen oder anderen Makel finden, oder? Vielleicht wird es dir eher so wie mir gehen, dass du es schwer hast, überhaupt irgendwelche sauberen Flecken zu finden. Er ist anders. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit und Gnade. Denkt nicht an sich selbst, er gibt sein Leben für uns hin. Wir dagegen sind so sehr von uns selbst eingenommen, sind so sehr mit uns selbst beschäftigt. Und wenn uns jemand irgendwie komisch kommt, dann braucht es eine ganze Zeit, bis wir vielleicht an den Punkt kommen, wo wir auch mal gnädig sind. Und wenn wir dann mal gnädig waren, dann ist die Zeit, wo wir gnädig waren, auch ganz schnell wieder vorbei. Geduld, Langmut, sein Charakter ist heilig, es ist besonders, es ist außergewöhnlich, abgesondert von uns sündiger Menschheit, von dieser vergänglichen Welt. Er ist der Heilige. Er ist der Wahrhaftige. Er ist wirklich, er ist treu, er ist wahrhaftig, er haftet an der Wahrheit. Er ist rein. Du kannst dich voll auf ihn verlassen. Es gibt kein besseres Fundament, auf dem du dein Leben bauen kannst. Und dann wird hier gesagt, dass er den Schlüssel Davids hat. David, dein Schlüssel. Hast du ihn noch? Jesus hat deinen Schlüssel, David. Was heißt das? Er kann bei dir zu Hause rein und raus, oder? Er hat die Vollmacht zu deiner Wohnung. Wir sind ganz froh, dass nicht jeder Hans und Franz unseren Schlüssel hat, oder? Sondern nur die ausgewählten Personen, denen wir diese Vollmacht, diese Autorität gegeben haben. Jesus hat den Schlüssel Davids. dem König. Und hier geht es um David, den König, den Gesalbten Gottes, den besten König, den Israel jemals hatte. Jesus hat den Schlüssel. Das bezieht sich einerseits auf eine Schriftstelle in Jesaja 22, können wir mal aufschlagen. Jesaja 22, springen wir mal ins Alte Testament. Das Buch der Offenbarung ist durchzogen, durchtränkt mit Bezügen zu den alttestamentlichen Propheten. Jesaja 22, Moment. Jesaja 22 Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eljakim rufen, den Sohn des Hilkia. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden. Hier spricht Gott zu Schebna, einem Verwalter im Haus des Königs. Er sagt, ich werde einen anderen rufen, nämlich Eljakim, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schultern legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Hier spricht der Prophet zuallererst über eine bestimmte historische Person zu dieser Zeit, wo Jesaja gewirkt hat. Er spricht einen bestimmten Schebner an, dem das Gericht verkündet wird. Und er spricht über einen Eljakim, der an seine Stelle treten wird. Aber er spricht auch, und Jesus wendet dieses Wort hier auf sich selbst an, um uns deutlich zu machen, dass er derjenige ist, der die Verfügungsgewalt hat über das Haus Israel. Dass er sich in ihm das wirklich erfüllen wird, dass er den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein wird. Er hat diese Schlüssel Davids. Er wird öffnen, niemand wird schließen. Er hat als einziger die Schlüssel. Wenn er das Tor, die Tür aufgemacht hat, dann kann keiner sie schließen. Wenn ich der Einzige bin, der die Schlüssel zu meiner Tür habe und ich schließe diese Tür auf, dann kann jeder dort hineinspazieren. Und wenn ich zuschließe, dann ist zu. Keiner kann es öffnen. Das spricht von der absoluten Gewalt, die Jesus hat. Und das sagt Jesus als Ermutigung für uns, für dich und für mich. Dieser Jesus, der dein Christus ist, dein Herr, dein Heiland, dein König, er hat es in der Hand. Wenn er öffnet, dann ist es offen. Und wenn er schließt, ist es geschlossen. Wir werden gleich noch sehen, dass er das ganz konkret anwendet auf diese Gemeinde auch. In Vers 8 sagt er, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Da ist eine geöffnete Tür für dich. Ich habe dir diese geöffnete Tür gegeben. Was ist das für ein starkes Wort? Wir leben in unserem Leben und wir schauen nach hinten, wir sehen unser Leben, unsere Vergangenheit. Wir wissen, welchen Weg wir gegangen sind. Und wir schauen nach vorne, in die Zukunft. Und was wissen wir über die Zukunft? Nichts. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was heute Abend noch sein wird. Wir wissen gar nichts. Wir sind vielleicht sehr selbstsicher. Weil wir bisher einen guten Weg hatten, denken wir, ja, es wird schon gut weitergehen. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit viele Probleme gehabt, viele schwierige, schwerwiegende Erfahrungen gemacht, die uns verunsichert haben, die uns Angst gemacht haben, die uns verletzt haben. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken, denken wir, wie wird es sein? Was kommt als nächstes? Was wird als nächstes über mich hereinbrechen? Aber wir wissen nicht, was morgen kommt. Es kann sein, dass denjenigen, der so selbstsicher ist, dass es ihn trifft. Schon morgen. Und es kann sein, dass der, der so viel Angst hat, dass er verschont bleibt, sein restliches Leben lang. Was haben unsere Ängste für eine Begründung? Gar keine. Denn wir wissen nicht, was morgen ist. Die einzige Begründung ist, ja, wir haben mal Schlimmes erlebt. Aber wer sagt dir, dass du jemals wieder was Schlimmes erleben wirst? Keiner kann es dir sagen. Andersrum, ne? Wer sagt dir, dass es immer gut ausgeht? Dass immer alles glatt laufen wird? Nur weil du bisher gut durchgekommen bist? Wer sagt es dir? Deine Erfahrung? Was zählt diese Erfahrung? Du weißt nicht, was morgen kommt. Aber Jesus sagt, ich habe eine geöffnete Tür vor dich gestellt. Ich habe Zukunft und Hoffnung für dich. Mir kannst du vertrauen, weil ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Herr der Geschichte. Ich war in der Vergangenheit und ich bin auch in der Zukunft. Ich bin der feste Anker, an denen du dein Leben hängen kannst. Mir kannst du vertrauen. Mit mir kannst du in die Zukunft gehen, ohne dass du dir selbst etwas vormachst. Ja, es werden vielleicht schwere Tage kommen. Aber ich habe einen guten Hirten an meiner Seite, der mir gesagt hat, wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, dann bin ich bei dir. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und gleichzeitig ist es der Gott, der mir verspricht, der mir verheißt, ich gebe dir Zukunft, ich gebe dir Hoffnung. Du hast eine Zukunft. Du hast ein Leben, was ich dir gebe, wodurch ich mich verherrlichen werde. Und du wirst gesegnet sein. Du wirst gesegnet sein, wenn du mit mir in die Zukunft gehst. Du wirst Hilfe, du wirst Segen, du wirst Schutz erfahren. Auf besondere Weise. Du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Denn ich bin größer als alles, was in dieser Welt ist. Und ich lebe in dir, wenn du mein Kind bist. Der in uns ist, ist stärker und größer als der in der Welt ist. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er hat eine geöffnete Tür vor dich hingestellt und niemand kann sie schließen. Wenn Jesus dir eine Tür öffnet, dann kann niemand schließen. Deswegen, wenn du Pläne für die Zukunft machst, wenn du dich fragst, wie wird es weitergehen, dann suche Jesus. Dann geh mit ihm. Dann lass dich leiten zu dieser Tür, die er für dich öffnet und die niemand schließen kann. Und durch diese Tür kannst du gehen. Und ist es nicht wunderbar, dass Jesus hier sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Nicht für den Starken, für den Selbstsicheren, für den, der alles hinkriegt, öffnet Jesus diese Tür. Nein, für die Gemeinde, für die Menschen, die eine kleine Kraft haben. Du hast nur eine kleine Kraft und sagst manchmal, ach, was kann ich schon für Jesus tun? Ach, wie soll denn so mein Leben irgendwelchen Sinn oder Wert bekommen? Ich habe nur eine kleine Kraft. Aber diese kleine Kraft, diese Gemeinde mit der kleinen Kraft, der hat Jesus eine Tür geöffnet. Ihr hat er Möglichkeiten geschenkt, einen Weg in die Zukunft eröffnet, eine Aufgabe gegeben, eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ja, diese zwei Dinge, die gehören dazu, dass Jesus sich auf diese Weise der Gemeinde offenbart, hat damit zu tun, dass sie festgehalten haben an seinem Wort, dass sie davon nicht gewichen sind, dass sie sein Wort lieben gelernt haben, dass sie darin leben, dass sie das Tag für Tag futtern, dass das Wort Gottes reichlich unter ihnen wohnt und dass sie seinen Namen lieben. Und Geschwister, ist es nicht traurig, dass es, na, ich weiß nicht, ob ich das letztens schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Bei unserem großen Reformationsfest hier in Hannover, die große evangelisch-lutherische Hochburg, na, und das Lutherjahr, 500 Jahre evangelische Kirche. Ja, und das, was Luther doch hervorgehoben hat, ist doch dieses hier. Allein das Wort, sola scriptura. Und was noch? Sein Name, solus Christus, jawohl. Alleine Christus. Alleine Jesus. Luther war ein Jesus-Freak. Er wusste, was er an seinem Herrn hatte. Das ist mein Retter. Das ist meine Gerechtigkeit. Ich liebe ihn so sehr, weil ohne ihn wäre ich nichts. Ich wäre verdammt, ich wäre verloren. Ich wäre des Todes. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Ihr liebt mich. Ihr schämt euch nicht, meinen Namen auszusprechen. Wisst ihr, und das ist so, diese Bewegung, die diese Kirche gemacht hat, dahingehend, dass bei diesem größten Fest aus, ja, Vorsicht, ja, man will ja niemanden auf die Füße treten, man will ja niemanden irgendwie zu nahe treten, man will ja keinen irgendwie verschrecken, der jetzt nicht so religiös ist. Es soll ja ein Fest für alle sein und sie sollen noch alle kommen und dann wird ein großer, super durchgestylter, perfektionierter Gottesdienst durchgeführt und der Name Jesus taucht nicht drin auf. Die Gemeinde in Philadelphia ist eine Jesus-Freak-Gemeinde, eine Gemeinde, die Jesus liebt, die sich nicht schämt seines Namens, die von ihm spricht, die es liebt, in ihren Anbetungsliedern den Namen Jesus zu singen, die nicht irgendwie rumschwafelt über irgendwie eine höhere Macht, die nicht irgendwie rumeiert und irgendwelche Texte vor sich hinsingt, wo es keinen Namen gibt. Er hat uns den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus. In dem Namen Jesus wird sich beugen alle Knie über der im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle Kreaturen werden sich beugen im Namen Jesu. Und dieser Name ist so wunderbar, weil es der Name Gottes ist, der Name des Herrn aller Herren, der Name des Königs aller Könige, der Name Gottes, des Gottes Israel, Yahweh. Aber spezieller, es ist eine Veränderung dieses Namens, ein Schwerpunkt, den dieser Name bekommen hat, nämlich es ist Yahweh, der rettet, der hilft. Das ist der Name Jesus. Er ist die Hilfe, er ist die Rettung. Und ich glaube, dass es da anfängt, dass wir den Namen Jesu verleugnen, wo wir nicht mehr wirklich wissen, wo wir es auch dann nicht mehr richtig glauben, dass Jesus unser Retter ist, unser Helfer, unser Heiland, unsere einzige Rettung. Und diese Gemeinde, die wusste das. Jesus ist unser Ein und Alles. Er ist unser einziger Helfer, unser einziger. Es gibt keinen anderen. Wenn ich in Not bin, ich gehe zu keinem anderen, ich gehe zu Jesus. Er ist der Gott, der mich rettet, der mir hilft. Wenn ich irgendeine Hilfe brauche, wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist, wenn du in gesundheitlichen Schwierigkeiten bist, wenn du in zwischenmenschlichen Schwierigkeiten bist, wenn du in seelischen Nöten bist, egal was es auch immer ist, diese Gemeinde ist zu Jesus gegangen. Und sie haben davon auch weitererzählt, sich untereinander gestärkt, durch das, wie sie die Hilfe, die Rettung Jesu erlebt haben. Das haben sie weitererzählt untereinander. Sie haben nicht verleugnet, dass es Jesus war, der sie gerettet, der sie geheilt hat. Lass uns das Wort bewahren, lass uns seinen Namen nicht verleugnen. Und wenn unsere Kraft klein ist, gut, wunderbar, es ist sogar besser, als wenn sie groß wäre. Denn dieser Gemeinde mit der kleinen Kraft, die das Wort bewahrt und den Namen nicht verleugnet, ihr wird eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Paulus spricht davon. Er sagt, betet dafür, dass mir eine Tür des Wortes geöffnet wird. Er spricht davon, ja, die Türen sind geschlossen, bis die Türen aufgehen, damit ich das Wort verkündigen kann, damit Menschen dieses Wort auch annehmen und aufnehmen, das Evangelium, dass die Rettung, die durch Jesus gekommen ist, sich ausbreitet. Wir brauchen Türen hinaus in diese Welt, damit noch mehr Menschen erreicht werden vom Evangelium. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Es gibt Menschen, die auf uns herabschauen. Es gibt Menschen, die uns auslachen. Menschen, die sich vielleicht als besonders, als religiös, heilig betrachten, auf ihre Art und Weise. Wir erleben das vielleicht ein Stück weit so mit den großen Kirchen bei uns. Ne? Man wird irgendwie schief angeguckt. In manchen ländlichen Gegenden, wenn du nicht zur lutherischen oder zur katholischen Kirche gehörst, dann gehörst du zu einer Sekte. Ja, und das ist immer irgendwie was Komisches. Ne? Und ja, wir sind die Richtigen. Dabei sind so viele in diesen Kirchen, die überhaupt nicht Jesus nachfolgen, die sein Wort nicht kennen, die ihn nicht kennen. Und Jesus sagt, es wird der Punkt kommen, es wird der Tag kommen, wo sie das erkennen werden, dass ich dich geliebt habe, Philadelphia. Dich, die mit der kleinen Kraft, die aber das Wort bewahrt hat und meinen Namen nicht verleugnet hat. Sie werden sehen, dass ich dich geliebt habe. Jetzt ist es noch nicht offenbar. Jetzt ist noch der Spott da. Jetzt ist noch die Verachtung da. Aber der Tag wird kommen, sagt Jesus. Da werden sie sehen, dass ich dich liebe. Da wird es offenbar werden. Aber es ist jetzt schon da. Ich habe dich geliebt, sagt Jesus. Es ist nicht etwas, was erst kommt. Nein, die Liebe Jesu ist dieser Gemeinde jetzt schon sicher. Jesus liebt diese Gemeinde jetzt, wo sie verachtet ist, wo sie klein ist, wo sie schwach ist, wo sie mit Füßen getreten wird. Aber er wird die Verhältnisse zurechtrücken. Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Was für eine wunderbare Verheißung. Es ist die Gemeinde, die entrückt wird, die vor dem großen Gericht, was Gott über diese Erde bringen wird, verschont wird. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er wird uns retten vor dem kommenden Zorn. Das sind alles Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief. Es wird ein Zorn Gottes über diese Erde kommen. Und teilweise sehen wir diese Erscheinungen des Zornes Gottes. Ja, wenn wir sehen, wie die Erde bebt, wie Sturmwind über die Erde fegt, das sind Zeichen des Gerichtes Gottes. Aber das, was kommen wird, wird viel heftiger sein. Und das wird das sein, was Jesus Johannes für die Zukunft zeigen wird. Aber jetzt sagt er an die kleine Gemeinde, die so erniedrigt ist in dieser Welt, weil du festhältst, weil du ausharrst, weil du bleibst, wirst du bewahrt werden vor der Stunde der Versuchung. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Es ist ein Ausharren, es ist ein Lauf, in dem wir laufen. Es ist ein Weg, den wir gehen. Bleib dran. Und das ist Jesus, der an unserer Seite läuft und sagt, komm, weiter. Noch ein Stückchen. Um die nächste Ecke. Ja, es geht noch weiter. Komm. Du hältst durch. Du schaffst das. Ja. Am Ende, da ist das Ziel, da ist die Ziellinie und da wirst du den Siegeskranz empfangen. Du wirst Sieger sein. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Das spricht hier über Dinge, die wir ganz am Ende des Buches dann lesen werden. Diese wunderbaren Verheißungen des neuen Jerusalems. Wir schreiben uns Namen auf unsere Haut. Ne? Manche lassen sich ja irgendwelche Namen auf ihre Haut tätowieren. So, ne? Was weiß ich, hier, so aufs Herz, ihre Allerliebste, so, ne? Oder irgendwie, was weiß ich, wir sehen es bei den Fußballern gerne mal, ne? Wenn die dann irgendwie so ein Kind bekommen haben, dann lassen sie sich dann den Namen ihres Kindes irgendwo hin tätowieren, wo man das sehen kann. Gott sagt, ich werde schreiben. Also, du musst nicht jetzt losgehen und irgendwas auf deine Haut tätowieren. Nein, das macht Gott. Gott schreibt. Er schreibt den Namen Gottes. Weil dir Gott so wertvoll ist, weil Gott dir so wichtig ist. Er schreibt diesen Namen auch auf deine Haut. Er schreibt das auf dich rauf. Und den Namen der Stadt meines Gottes, Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, das neue Jerusalem, das Reich Gottes, die Stadt Gottes. Nicht diese eklige, elende Stadt Hannover. Wir sind Hannover-Fans, wir jubeln für 96, aber was ist denn das schon? Es ist ein Elend, es ist eklig. Nein, die Stadt Gottes, sie ist herrlich. Sie ist wirklich herrlich. Sie ist heilig. Sie ist wunderbar. Und die Stadt Gottes, das ist die Gemeinde. Das ist die Braut Christi. Also es ist Gott. Und es ist seine Gemeinde. Und es ist Jesus, sein Name. Und hier steht sein neuer Name. Sehr rätselhaft, was das bedeutet. Wir werden es sehen. Das ist etwas, was ich mit Spannung erwarte. Das sind so diese Geheimnisse in der Offenbarung, wo du davor sitzt und denkst, was meint Jesus denn hiermit? Was ist denn das jetzt für ein Name? Ja, und Jesus sagt ihn uns nicht, weil wir werden es erleben. Es steigert die Spannung, wenn du nicht so genau weißt, wenn du nicht in allen Einzelheiten weißt, wie die ganze Sache ausgeht. Es gibt noch schöne Dinge, mit denen uns Gott überraschen wird. Aber er schreibt es auf uns. Und er sagt, wer überwindet, der wird im Tempel sein, im Tempel Gottes und wird nie mehr hinausgehen. Das war das Gebet Davids. Ne? Oh, wie schön ist es, in deinem Haus zu sein. Oh, könnte ich doch, wie die Priester, immer in deinem Tempel. Ich möchte immer in deinem Tempel sein. Oh, wenn ich doch nur auf der Türschwelle in deinem Haus sein könnte. Das ist mir lieber, als in irgendwelchen prächtigen Palästen zu sein. Und ja, der Tag kommt, wo wir im Tempel Gottes, in dem heiligen Haus Gottes sein werden, in seiner Gemeinschaft. Und es wird nicht mehr aufhören. Wir müssen nicht zurück in die dreckige, finstere Welt. Wir müssen nicht zurück in das Elend unseres Lebens. Wir müssen nicht zurück in den Kampf mit dem Widersacher, sondern wir können die Gemeinschaft Gottes, die Gemeinschaft unseres Herrn, wir können die Gemeinschaft auch unserer Geschwister in Ewigkeit genießen, in Freude, in Freiheit, in Liebe. Wer überwindet, halte fest, es lohnt sich. Am Ende gibt es einen wunderbaren Siegeskranz. Halte fest. Woran sollst du festhalten? Dass du dich nicht überhebst. Dass du demütig bleibst. Dass du zufrieden damit bist, dass du nur eine kleine Kraft hast. Sei zufrieden damit. Denn Jesus segnet gerade dich mit deiner kleinen Kraft. Strebe nicht nach Hohem, sondern halte dich zu den Niedrigen. Lass dich nicht mitreißen in diesem ganzen Gewühle nach Größe, nach Macht, nach Herrlichkeit, nach dieses Streben, nach großen Leistungen, irgendwas sein zu wollen, irgendwas zu erreichen. Sei zufrieden damit, dass du eine kleine Kraft hast. Und freu dich über die Maßen an seinem wunderbaren Wort. Dieses Wort, das Kraft hat zu retten. Sein Name und sein Name, der Kraft hat zu retten. Denn in dem Namen Jesu wird gerettet. Das ist, sagt Paulus auch so, Petrus auch so schön, ne? Apostelgeschichte 4 ist es, ne? Oder Reinhard? Nee, Apostelgeschichte. Was sagt Petrus über den Namen Jesus? Uns ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Entschuldigung, Reinhard, ich dachte, du schmeißt mir das gleich um die Ohren hier. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ne? In dem Namen Jesus ist Kraft. In dem Wort Gottes, unseres Gottes, ist Kraft. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 15. Dass die heiligen Schriften Kraft haben, das Wort hat Kraft, uns selig zu machen. Wo steht das? Genau, 3, Vers 15. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Schrift, die uns Jesus bezeugt, die hat Kraft. Wir haben nur eine kleine Kraft, aber seine Kraft ist groß. Seine Kraft ist groß, um zu erretten. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Bleib dabei, halte daran fest, dass es nicht deine Kraft ist, sondern die Kraft Gottes, in seinem Wort, was Jesus bezeugt. Das ist die Kraft, die in Jesus ist, die uns rettet. Und es ist diese Kraft, die uns eine offene Tür gibt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sei ermutigt, sei gestärkt, bleibe. Bleibe in seinem Wort, bleibe ein Jesus-Freak. Und wenn du es noch nicht bist, dann werde es. Er ist würdig. Er ist würdig, dass wir unser Leben für ihn leben. Dass wir uns mit ganzem Herzen an ihn hängen. Dass wir uns voll und ganz auf ihn vertrauen in unserem Leben. Er ist würdig, dass wir nicht uns selbst vertrauen, sondern ihm vertrauen. Ja, möge diese Gemeinde eine Gemeinde sein wie Philadelphia. Möge das Wort reichlich in uns und unter uns wohnen. Dass wir einander ermutigen und stärken durch dieses wunderbare Wort. Und dass wir den Namen Jesus hier verherrlichen bis in alle Ewigkeit. Jesus, wir preisen dich und danken dir für dein wunderbares Wort, was du uns gegeben hast. Wir danken dir und preisen dich für deinen herrlichen Namen, dein herrliches Wesen und deinen herrlichen Charakter. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du uns erlöst und errettet hast am Kreuz von Golgatha. Und wir preisen dich, dass wir jetzt zusammen auch miteinander das feiern können, Jesus. Dass wir Brot und Wein nehmen können, als Erinnerung an das, was du für uns getan hast, Herr. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wir trinken und essen im Vertrauen auf Jesus, auf das, was er für uns getan hat. Wir tun es in Demut, dass er etwas getan hat, was wir nicht tun konnten. Er hat uns erlöst. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat diesen neuen Bund gestiftet. Wir wissen, dass wir nicht würdig sind. Und deswegen können wir es essen, weil wir die Vergebung und Gnade Gottes durch sein Mahl brauchen. Und doch gehört auch dazu, dass wir einander vergeben, wenn wir irgendwem etwas nachtragen, wenn irgendwer an uns schuldig geworden ist, sagt Jesus uns, vergib, so wie ich dir vergeben habe. Sonst isst du unwürdig das Brot und trinkst und isst dir selbst Gericht. Deswegen sollen wir uns prüfen. Wir brauchen seine Reinigung, wenn wir essen und trinken. Wir essen und trinken dieses Mahl zur Reinigung unserer Seele. In Erinnerung an das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und wir sind würdig, wenn wir es in Demut, in Dankbarkeit, in Anbetung und in Gnade nehmen. Jesus, segne jetzt das Mahl für uns. Amen.